Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die französische Nouvelle-Chanson-Sängerin Sass singt in Paris, sera toujours Paris. Paris wird immer Paris bleiben, die schönste Stadt der Welt. Paris, Stadt der Liebe. Aber Paris steht noch für etwas anderes. Denn nicht nur Hollywood steht für Kino und Film, auch Paris ist die Filmstadt. So haben Kinofans hier die Wahl zwischen fast 400 Sälen. Über 100 Kinofilme werden pro Jahr an der Seine gedreht. Und der Film wurde hier geboren. Und zwar im Grand Café in der Nähe der alten Pariser Oper. Eine Einladungskarte aus dem Jahr 1895, die hat sich erhalten. In verschnörkelter Schrift wird zur Vorführung des Kinematographen Lumière geladen. Einem Apparat, der, so heißt es auf der Karte, Serien von Momentaufnahmen reproduziere. An der genannten Adresse ist heute nur noch eine diskrete Inschrift auf der Hauswand. Andere Quellen behaupten jedoch, jenes Café gäbe es noch. Es liege ein paar hundert Meter weiter den Boulevard des Capucines hoch und heiße heute Grand Café Capucine. Genau dort beginnt Christine Sieberts Spaziergang durch Pariser Filmorte.
Unter der roten Markise des Grand Café Capucine hantiert ein blau beschürzter Mann auf der Kaffeeterrasse mit Austern. Die Geburt des Kinos, er blickt mich ratlos an. Aber da taucht auch schon der Patron des Cafés auf. Philippe de Courval erklärt sich sofort bereit, mir den Saal zu zeigen, wo das mythische Ereignis seiner Meinung nach stattfand. Kommen Sie mit. Und schon führt er mich durch einen prächtigen Restaurantsaal mit auffallenden Lampen, die als silbrige und goldene Rechtecke von der Decke hängen. Wir gehen eine Treppe hoch und gelangen zu einem langgestreckten Hintersaal.
Das hier ist also der indische Salon. Ein Ort, der sich perfekt für Filmvorführungen eignet. Es ist ein länglicher Saal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die Leute an jenem Tag hier saßen und Filme wie Der begossene Gärtner entdeckten. Das berührt mich sehr. Es geht ja immerhin um die Geburt des Films.
An jenem Wintertag des 28. Dezember 1895 saß auch der Zauberkünstler Georges Méliès, der spätere Erfinder des Spielfilms, im Publikum. Wie alle anderen Zuschauer starrte er gebannt auf die Lokomotive dort auf der Leinwand, sprang dann entsetzt auf. Der Zug schien in den Saal hineinzufahren. Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat heißt der gerade mal 50 Sekunden lange Film der Brüder Lumière. Kurz darauf lachte Méliès höchstwahrscheinlich über den begossenen Gärtner, der sich beim Blumengießen selbst mit dem Schlauch nass spritzt. Sein begeisterter Kommentar des Kurzfilms Der Platz des Cordeliers in Lyon hat sich erhalten.
Auf einer kleinen Leinwand erschien eine bewegungslose Fotografie. Doch dann begann ein Pferd, das einen Lastkarren zog, auf uns zuzukommen, gefolgt von anderen Kutschen, von Passanten, kurz der komplette Straßenverkehr. Wir staunten mit offenem Mund, wir waren geradezu fassungslos, so sehr verblüfft, dass es dafür keine Worte gibt.
Gleich um die Ecke auf dem Boulevard Montmartre ist das Pariser Wachsfigurenkabinett, das Musée Grévin. Filmgeschichte wird dort plastisch. Jean-Paul Belmondo, der Charmeur mit den vollen Lippen, lächelt mir entgegen. Alle sind da, von Brigitte Bardot bis Marilyn Monroe, von George Clooney bis Ranveer Singh. Frankreich trifft auf Amerika und Bollywood liegt hier direkt neben Hollywood. Véronique Beres führt durch die Säle, die teilweise sehr exotisch sind und die immer wieder als Drehorte dienen. Zum Beispiel der Palais des Mirages. Der Palast der Spiegel und Vorspiegelung.
Wir sind hier mitten im Dschungel. Schmetterlinge schweben von der Decke herab. Und dort ringelt sich eine Boa. Diesen Spiegelpalast hat Michel Gondry für seinen Film Der Schaum der Tage in einen Nachtclub verwandelt. Unter den Tanzenden waren Omar Sy, Romain Duris, Gad Elmaleh, ja und natürlich Audrey Tautou.
In Der Schaum der Tage tanzt eine Partygesellschaft zu betörenden Jazzklängen, zu Chloé von Duke Ellington. Die Tanzenden bewegen sich im Inneren eines gigantischen Kaleidoskops. Alles wird gespiegelt tausendfach. Michel Gondry hat den surrealistischen Roman von Boris Vian 2013 verfilmt. Die bezaubernde Audrey Tautou, die alle Welt als Amélie Poulain kennt, heißt hier Chloé, genau wie das Jazzstück. Auf dieser Party beginnt die Geschichte einer großen Liebe. Colin, gespielt von Romain Duris, ist Chloés Auserwählter. Kaum haben sich die beiden kennengelernt, geraten sie in verliebte Trance, bringen kaum ein paar Worte heraus. Er tanze nicht gut, habe es gerade erst gelernt, stammelt Colin. Und Chloé antwortet, ihr gehe es genauso. Dann nimmt sie ihn einfach bei der Hand und zieht ihn auf die Tanzfläche. Und die beiden geraten in einen sinnlichen Tagtraum. Exotische Blumen und Blätter beginnen rundumher zu wuchern. Das Licht wird hypnotisch blau. Auch die Körper verwandeln sich. Die Beine der beiden werden immer länger und länger, biegen sich in unwahrscheinliche Richtungen. Lange vor dem Dreh von Der Schaum der Tage gingen andere legendäre Protagonisten der Filmgeschichte hier im Crevin Museum ein und aus. Auch der Zauberkünstler Georges Méliès.
Über Georges Méliès haben wir vor kurzem eine Ausstellung gemacht. Wir haben ihn an der Seite von Émile Reynaud gezeigt. Auch Émile Reynaud ist ein wichtiger Pionier der siebten Kunst. Er erfand den Zeichentrickfilm. Sein Werk Pauvre Pierrot, der arme Pierrot, wurde hier in diesem Saal zum ersten Mal gezeigt. Im Publikum war auch Georges Méliès. Der trat hier im Grévin als Zauberer auf, bevor er sein eigenes Theater hatte.
Von Zeichentrickfilmen und vom Kinematografen der Brüder Lumière inspiriert, begann Méliès, seine eigenen Filme zu drehen. Er bannte seine Zaubertricks auf die Leinwand und erfand verrückte Geschichten, wie den Kurzfilm Die Reise zum Mond. Ein Dutzend bärtige Wissenschaftler fliegen in einer Rakete auf den Mond zu, der aussieht wie eine erschreckt reinblickende Sahnetorte. Méliès Filme wurden zusammen mit anderen Kuriositäten in Jahrmarktsbuden gezeigt. Es dauerte, bis der Film zur Kunstgattung wurde und seinen eigenen Ort bekam. Doch dann entstanden in den 20er und 30er Jahren wahre Filmpaläste für Tausende von Zuschauern. Genau so einen Palast gibt es in Paris noch. Le Grand Rex steht am Boulevard Poissonnière, ganz in der Nähe des Crevin Museums. Ein Saal für 2700 Zuschauer, eine 300 Quadratmeter große Leinwand. Franck Vernard führt voller Stolz durch den immensen Filmsaal.
Le Grand Rex ist weltweit der letzte große Kinosaal, der noch aktiv ist. Die Amerikaner haben noch größere Säle, aber dort finden ausschließlich Konzerte statt, während wir beides sind, Konzertsaal und Kino.
Und der Saal ist voll, zum Beispiel, wenn der neue James Bond auf die Leinwand kommt. Le Grand Rex hat sein liebevoll kitschiges 30er-Jahre-Outfit beibehalten. Oben Sternenhimmel, rundumher orientalisches Dekor mit Palmen und Minarett. Und da können sich die zeitgenössischen Multiplex-Kinos noch so durchgestylt präsentieren. Die Fans der mythischen Gründerzeit sitzen lieber unter dem Orienthimmel des legendären Filmpalastes, wenn sie mit James Bond mitfiebern.
James Bond.
Oder mit anderen Publikumsrennern. Zumal Le Grand Rex immer wieder Spektakel im schönsten Sinne des Wortes präsentiert. Der jährliche Weihnachtsfilm wird mit einer Wassershow eingeleitet, zu der ein Springbrunnen unter der Bühne hervorgezaubert wird. Unterhaltung im großen Stil hat hier Tradition.
Sobald Sie hier reinkommen, ist allein schon der Saal spektakulär. Und schon immer kam man nicht nur hierhin, um einen Film zu sehen, sondern für die große Show. Früher tanzten die Rex Girls, Tänzerinnen aus New York, Stepptanz, bevor der Film losging. Auf der Bühne traten vor und nach dem Film alle möglichen Künstler auf und auch Tiere. Es hatte etwas von einem Zirkus. Als der Disney-Film Dumbo herauskam, ließ man ein Elefantenbaby aus Indien kommen, das eine halbe Tonne wog. Das stand hier auf der Bühne. Was wir hier machen, das hat etwas von die größte Show der Welt.
Gigantische Shows also für richtig große Publikumsfilme. Paris ist aber auch die Stadt der Arthouse-Kinos. Schließlich wurde der Autorenfilm hier erfunden. Noch heute wimmeln das Quartier Latin und das gleich daneben liegende Saint-Germain-des-Prés von Programmkinos. Einige bieten immer noch Filmclubs an, also Themenabende mit Debatten über die Ästhetik von Fritz Lang oder Diskussionen mit experimentellen Filmemachern. Damals in den 50er Jahren war Saint-Germain-des-Prés auch die Heimat des Jazz. Starmusiker wie Miles Davis und Duke Ellington traten in den Clubs des Viertels auf. Im Publikum tummelten sich ein paar junge Filmkritiker, die ihre Tage in Kinos verbrachten und das Gesehene in Zeitschriften wie Les Cahiers du Cinéma auseinandernahmen und manchmal auch heftigst kritisierten. Sie heißen Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, die späteren Begründer einer neuen Bewegung der Filmgeschichte, der Nouvelle Vague. Dieses Stadtviertel war ihr intellektueller Nährboden, sagt Filmhistoriker Pierre-Simon Gutmann.
C'est synonyme du changement.
Die Nouvelle Vague steht für den Wandel, für eine völlig neue Generation von Filmemachern. Und Saint-Germain-des-Prés symbolisiert all das, was diese jungen Leute zu ihrem völlig neuen Ansatz inspirierte. Da waren Jazzkeller, in denen amerikanische Jazzmusiker auftraten, da waren Cafés, in denen Philosophen wie vor allem Sartre und Simone de Beauvoir Stammgäste waren. Was wirklich sehr witzig ist, diese jungen Filmemacher mochten den Jazz gar nicht so sehr. Aber der Jazz ist in ihren Filmen omnipräsent, weil er Amerika symbolisiert. Sie liebten Hollywood und die amerikanische Kultur. Darum packten sie all den Jazz in ihre Filme und nicht, weil sie sich für diese Musik als solche begeisterten.
Amerika, Jazz. Und dazu gehören Genuss und Geschwindigkeitskult, flotte Autos, coole Typen, sich vom Leben holen, was man kriegen kann. Mit Gemeinwohl und anderen eher linken Idealen hatten diese Filmemacher wenig am Hut.
Anfang der 50er Jahre war Frankreich politisch links. Es gab viele kollektive Initiativen. Es war ein, man kann schon fast sagen, kommunistisches Land. Und diese jungen Filmemacher, die sich in Saint-Germain-des-Prés tummelten, waren die neuen Individualisten. Sie waren politisch rechts. Sie widersetzten sich dem kollektivistischen Mythos der Nachkriegszeit. Sie waren ehrgeizig, sie wollten das Leben genießen. Chabrol, Godard und so weiter waren Dandys. Sie lehnten sich gegen den linken Humanismus auf, weil sie ihn ästhetisch schwach fanden. Sie beanspruchten das für sich, eben nicht politisch engagiert zu sein.
Bloß keine Botschaft in Filmen und anderen Kunstwerken. Was zählt, ist einzig der Stil. Das war das Credo dieser jungen Filmemacher. Bevor die Nouvelle Vague sich gegen Ende der 60er Jahre und spätestens ab 1968 politisch links engagiert, schwören diese jungen Regisseure auf den Individualismus. Und Schauplatz der ersten Filme dieser Nouvelle Vague ist die rauschende, glitzernde Pariser Prachtavenue, die Avenue des Champs-Élysées. Jeanne Moreau steht auf einem vom Regen glänzenden Trottoir. Ihr Blick schweift in die Ferne, als versetze sie Miles Davis' Jazz-Trompete in Trance, überquert sie schlafwandlerisch die Champs-Élysées. Im Hintergrund leuchtende Schaufenster, die Neonlichter spiegeln sich auf der nassen Straße. Wir sind im Jahr 1958. Louis Malle dreht seinen ersten Spielfilm Fahrstuhl zum Schafott. Jeanne Moreau irrt als Florence Carala durch das Viertel. Auf der Suche nach ihrem Liebhaber Julien Tavernier klappert sie Cafés und Cocktailbars ab.
Vous n'avez pas vu Monsieur Tavernier ce soir?
Non, madame.
Tavernier steckt währenddessen im Aufzug fest, nachdem er wie vereinbart Florence Ehemann ermordet hat. Die Nouvelle Vague liebt den Film Noir, Mord und Liebe. Die Filmmusik spielte Miles Davis in einer einzigen Nacht ein, pure Improvisation, die die düster-melancholische Stimmung des Films perfekt zur Geltung bringt. Mord, Liebe, Gangster, das sind auch die Themen von Jean-Luc Godard. Und wieder sind wir auf den Champs-Élysées. Jean Seberg und Jean-Paul Belmondo, beide sind sehr jung. Belmondo mit Hut, Seberg mit kurzen blonden Haaren. Sie verkauft Zeitungen. Die beiden schlendern die Avenue hinunter, plaudern. Lautstark wirbt Jean Seberg für ihre Zeitung.
New York Herald Tribune!
Die beiden wirken entspannt, aber Belmondo alias Michel hat allen Grund, nervös zu sein. Der kleine Gangster hat bei einer Straßenkontrolle einen Polizisten erschossen. Er ist auf der Flucht. Er habe viele Feinde in Paris, sagt er zu Jean Seberg alias Patricia.
J'ai beaucoup de choses à faire à Paris, Michel.
Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes ou tu descends les Champs?
Qu'est-ce que c'est les Champs?
Les Champs-Élysées.
Heute parken an den Champs-Élysées keine De Chevaux, Citroëns oder Enten mehr. Die Passanten tragen auch keine Tellerröcke oder Schmetterlingssonnenbrillen wie Ende der 50er Jahre. Ansonsten ist alles fast wie damals. Ich bin mit dem Filmnarr Thierry Binet unterwegs. Der Psychologe verbringt fast seine gesamte Freizeit im Kino oder auf den Spuren der Filmgeschichte. Er deutet die Champs-Élysées hoch in Richtung Triumphbogen.
C'est un peu plus haut, sur il y a des scènes qui sont sur ce côté-là.
Dort, ein bisschen weiter oben, hat Godard mehrere Szenen gedreht, zwischen dem Kino Publicis und da, wo vorher das Biarritz war. Godard hat außer Atem in Rekordzeit gedreht. Ich habe neulich jemanden getroffen, der Leute aus Godards Drehteam kannte. Wir sprachen über dieses witzige Phänomen, dass dem Publikum gerade die Schnittfehler gefallen haben. Godard war völlig unerfahren und so hat er einen neuen Stil geschaffen. Godard hat dann behauptet, dass er alles Absicht gewesen, das sei alles wohl durchdacht gewesen.
Autos, die von einer Einstellung zur anderen einen Satz machen. Jean Seberg, die eine Zigarette, dann eine Zeitung und eine Sekunde später wieder eine Zigarette in der Hand hält. In den Szenen, die hier auf den Champs-Élysées spielen, drehen sich Passanten um und blicken in die Kamera. Und immer wieder scheinen Bilder zu fehlen. Manche behaupten, Godard habe ganz einfach Teile von Szenen wild herausgeschnitten, weil der Film zu lang war. Ob der Schnitt nun absichtlich experimentell war oder stümperhaft, die Kritik begeisterte sich für die raffinierte Absicht der Regelverstöße. Und auch das Publikum war hin und weg. Das höchst Erstaunliche, das waren gar keine intellektuellen Insider, erzählt Thierry Binet, sondern die breite Masse.
Merkwürdigerweise ist Außer Atem nicht in einem Arthouse-Kino herausgekommen, sondern in ein paar Kinos, wo eigentlich Unterhaltungsfilme gezeigt wurden, Komödien, bei denen man lacht und sich auf die Schenkel klopft. Zum Beispiel hier im Balzac auf den Champs-Élysées. Das ist heute ein Programmkino, aber damals war es ein Kino fürs breite Publikum. Dennoch war Außer Atem ein Riesenerfolg.
Die Nouvelle Vague ist lange her. Andere Paris-Filme haben seither die Welt erobert. Allen voran die fabelhafte Welt der Amélie aus dem Jahr 2001 mit jener reizenden Audrey Tautou, die hier die verträumte Amélie Poulain spielt. Ich spaziere am Fuß des Montmartre-Hügels durch eine kleine Straße, die Rue Pierre Fontaine, und mache vor einer Boutique halt. A l'Étoile d'Or steht in verschnörkelter Schrift über dem Eingang. Im Schaufenster lacht Amélie Poulain auf einem Bildband. Aber eigentlich verkauft die Patronne des Ladens, sie heißt Denise Acabot, Pralinen. Die besten Pralinen von Paris oder vielleicht der ganzen Welt. Jedenfalls lockten sie das Team von Die fabelhafte Welt der Amélie an. Der Film wurde nur ein paar Straßen weiter gedreht.
Ja, die waren alle ständig hier im Laden, der Filmregisseur und alle anderen. Wir haben miteinander gelacht und geplaudert. Das war wunderbar. Und schau dir das an. Das Buch im Schaufenster, das haben sie mir geschenkt.
Denise Acabot ist Mitte 80. Sie duzt ihre Kunden, hat lange weiße Zöpfe und sieht ein bisschen aus wie eine tapfere Gallierfrau aus Asterix. Die fabelhafte Welt der Amélie hat sie sich unzählige Male im Kino angesehen. Ihr Geheimtipp: aus dem Kino heraus und dann im wirklichen Montmartre direkt wieder in Amélies Welt eintauchen.
Ich flaniere dann, nachdem ich den Film gesehen habe, durch Montmartre, durch die Rue Lepic. Ich mache dort meine Einkäufe, während mir Filmszenen im Kopf herumgehen. Und du? Wie oft hast du den Film gesehen?
Auch oft. Und die Szene, die mir als erstes in den Sinn kommt, ist tatsächlich Amélie in der Rue Lepic, wie sie ihre Hand in ein Fass mit trockenen Erbsen tauscht.
Elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains.
Amélies Leben spielt sich zwischen dieser Straße, ihrer Wohnung gleich nebenan und dem Café des Deux Moulins ab.
Bonjour. Nicolas, la porte là. Oh, il y a des courants d'air, bon sang.
Non, mais ça va là, c'est pas la.
Sie kellnert in diesem typischen Montmartre-Café mit seinen schrulligen Stammgästen und den nicht weniger sonderbaren Kolleginnen.
Un décollement de la plaie.
Qu'est-ce qu'on a fait de bon aujourd'hui, Madame Suzanne?
Des endives au gratin.
Doch eines Tages beschließt sie, diese poetische Routine zu verlassen und in den Strudel des Lebens zu springen.
Et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la barouche de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop. Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevaline a perdu une oreille.
Am Ende lässt sie sich sogar auf die Liebe ein und kurvt in der letzten Szene mit Nino über die Kopfsteinpflastergassen von Montmartre. Der Straßenmarkt in der Rue Le Pic, das Café de Bemoulin, all diese Orte gibt es im echten Paris. Aber in Wirklichkeit sind sie nicht in Sepia-Töne getaucht. Sie sind greller und lauter. Im Café de Bemoulin ist zwar eine Glasvitrine mit Amelies eigentümlichen Glücksbringern, der Gartenzwerg ihres Vaters, Amelies Lieblingstasse und das Glücksschwein, das einen Lampenschirm hält, aber die echte Kellnerin ist nicht versonnen wie Amelie. Sie hat es eilig und es ist am Betrachter selbst auszuharren, geduldig zu sein, um in so eine Amelie-Trance zu geraten, den Blick fürs Besondere zu bekommen und dann sogar das Knistern der Zuckerdecke zu hören, wenn der Löffel die Crème brûlée berührt.
Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère.
Und genau wie Amelie steige ich dann versonnen bis ganz oben auf den Montmartre-Hügel, blicke auf die Lichter von Paris und wie Amelie stelle ich mir vor, was sich wohl hinter diesen Fenstern abspielt, in all diesen erleuchteten Häusern, Häuser bis zum Horizont.
Paris und das Kino. Keine Stadt Europas hat mehr Lichtspielhäuser. Christine Sieberts hat sich für uns dort aufgemacht zu einem Spaziergang durch die Pariser Filmorte. Wenn Sie noch mehr eintauchen wollen in die Spaziergänge durch das Paris des Kinos von gestern und heute mit Stadtplänen und Anekdoten, dann kann ich Ihnen verraten, die Autorin hat auch ein Buch dazu geschrieben, Paris und das Kino, die Seele einer Stadt in cineastischen Spaziergängen, erschienen im Henschel Verlag. Wir gehen kurz in die Nachrichten und hören uns dann gleich wieder mit weiteren Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt.